Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky, guten Morgen und herzlich willkommen. Das muss man erstmal hinkriegen. Da setzt sich ein Schriftsteller hin und schreibt sein Leben auf. In 8 voluminösen Bänden mit mehreren tausend Seiten. Und angekommen ist er mit Band Nummer 8 erst bei seinem 30. Geburtstag. Glückwunsch erstmal und dann herzlich willkommen, Gerhard Henschel.
Guten Tag.
Sie sind jetzt 56 Jahre alt. Ich habe das mal ausgerechnet. Rund 4 Jahre Ihres Lebens im Durchschnitt passen in einen Ihrer Bände, die immer so 500, 600 Seiten haben. Wenn Sie so weitermachen, dann sind Sie mit Band 15 bei Ihrem 56. Geburtstag, den Sie jetzt haben, angekommen. Und das ist aber erst in 9 Jahren. Da sind Sie dann schon 65. Da müssen Sie dann wieder 9 Jahre aufholen. Haben Sie irgendwann mal ausgerechnet, wann Sie den Punkt erreicht haben, wo Sie so den Gleichstand haben mit Schreiben und Alter?
Also ich zerbreche mir tatsächlich nicht allzu oft den Kopf über Dinge, die in so ferner Zukunft liegen. Aber ich habe tatsächlich einmal nachgerechnet. Und wenn meine Rechnung stimmt, was fraglich ist, denn ich leide an Dyskalkulie, wenn meine Rechnung stimmt, müsste ich mich mit 75 Jahren eingeholt haben.
Dyskalkulie ist was?
Das ist Rechenschwäche.
Rechenschwäche. Aber als Sie mit diesem Projekt zu den Verlagen gegangen sind, am Ende haben Sie den Hoffmann und Campe Verlag dann gefunden, haben die Sie da nicht irgendwie ein bisschen für größenwahnsinnig gehalten?
Das war nicht so geplant. Ursprünglich wollte ich nur den Kindheitsroman schreiben und es dann enden lassen im 14. Lebensjahr des Ich-Erzählers Martin Schlosser. Und kam erst später auf den Geschmack und dachte, ich hänge noch ein Band an, den Jugendroman, bis zum Abitur und dann ist Schluss. Aber bei dem Jugendroman stellte ich nach 500 Seiten leider fest, dass Martin Schlosser immer noch ins 10. Schuljahr ging. Und ich beschloss dann noch einen weiteren Band zu schreiben, der dann mit dem Abitur enden sollte. Aber der endet leider zu einem Zeitpunkt, wo Martin Schlosser immer noch ins 12. Schuljahr geht. Und inzwischen hatte ich so viel Freude an der Arbeit gefunden, dass ich weitergemacht habe. Wenn ich ursprünglich zu einem Verlag gegangen wäre, und hätte gesagt, ich möchte ein ungefähr 8 bis 15 bändiges Romanwerk schreiben, dann hätte man mich wahrscheinlich wirklich für verrückt erklärt. Und vielleicht ist es ja auch verrückt.
Und stimmt das, dass Sie als Kind und Jugendlicher schon eine Familienzeitung herausgebracht haben?
Die schenkte ich meinen Eltern 1975 zu Weihnachten. Diese Familienzeitung, sie hatte den Titel Der Monat, Nachrichtenmagazin der Familie Henschel und Verwandtschaft. Sie erschien einmal monatlich, die Auflage war 1. Ich tippte das dann jeden Monat und klebte Fotos ein und da stand drin, ob der Hamster meiner Schwester Junge bekommen hat oder wenn jemand 80 Jahre alt wurde, dann erschien ein Bericht über die Familienfeier und ich zwang auch die Verwandten, Urlaubsberichte einzureichen, die ich dann abgetippt habe. Das Ganze habe ich 5 Jahre lang gemacht und dann war es wirklich gut. Für mich ist das jetzt natürlich ein guter Fundus gewesen.
Dieser Schreib- oder dieser Publikationsdrang, war der familiär begründet oder gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis?
Der Essayist Michael Rutschke sagte einmal, die Familie Henschel sei schreibkrank. Und da ist durchaus was dran. Ich habe ein recht umfangreiches Familienarchiv. Darin finden sich sehr penibel geführte Kontobücher meiner Urgroßeltern und ein Bautagebuch meiner Mutter und natürlich unendlich viele Briefe, die geschrieben wurden in dieser weit verzweigten Familie. Tagebücher auch. Ich besitze auch die Liebestagebücher, die meine ältere Schwester für ihren späteren Ehemann geschrieben hat. Nach der Scheidung habe ich die dann auch erhalten. Fotoalben sammle ich und alles Mögliche, was so dazu gehört.
Sie sind aufgewachsen dann in Koblenz und in Fallender am Rhein und dann in Meppen im Emsland. Also dieses von einem Ort zum nächsten zu ziehen hing damit zusammen, dass Ihr Vater Ingenieur bei der Bundeswehr war. Was hat der kleine Gerhard dem Papa zum Geburtstag geschenkt?
Das war immer recht schwierig, dem eigenen Vater was zu schenken. In Kinderjahren waren es dann selbstgemalte Bilder. Aber als ganz kleiner Junge, das weiß ich auch noch, da war ich ungefähr 3 oder 4 Jahre alt, ging ich in Koblenz-Lützel einmal ums Karree und sammelte alle Zigarettenkippen auf, die ich finden konnte und alle abgebrannten Streichhölzer. Da mein Vater rauchte, schenkte ich ihm das dann zum Geburtstag.
Von der Straße aufgesammelt?
Ich dachte, die könnte man noch rauchen.
Und was hat der Alte dazu gesagt?
Er hat gelacht.
Also er hat Humor?
Aber durchaus, ja.
Sie wurden dann aber, das muss ich jetzt mal anmerken, zum Ladendieb. Wie kam das? Und zwar in der Billig-Supermarktkette, also im Ruhrgebiet, wenn wir sagen Wolwart, korrekt heißt es wohl Woolworth.
Bei Woolworth, ja. Da wurde ich leider erwischt als 10-Jähriger und das hatte einen Polizeieinsatz zur Folge. Und damit war dann auch tatsächlich meine kriminelle Karriere beendet.
Was wollten Sie da klauen?
Matchbox-Autos, kleine Spielzeugautos. Davon besaß ich nicht genug, wie ich fand.
Und was hat der Vater dann gemacht mit Ihnen?
Ich kriegte 6 Wochen Hausarrest und Fernsehverbot. Es wurde etwas vor der angesetzten Zeit dann abgebrochen, aber es war schon eine harte Strafe.
Was hat der Bundeswehrvater dann dazu gesagt, dass der Sohn Gerhard nicht zur Bundeswehr gegangen ist, sondern Kriegsdienstverweigerer wurde und Zivildienst geleistet hat?
In der Hinsicht war er liberal, da hat er mir nicht reingeredet.
Jetzt sagen Sie, in der Hinsicht war er liberal. Das klingt so, als ob er in anderer Hinsicht nicht so liberal gewesen
wäre. In anderen Hinsichten war er sehr viel konservativer. Aber er hat uns da keine Steine in den Weg gelegt, also keinem seiner Kinder. Wir konnten alle das studieren oder die Ausbildung ergreifen, für die wir uns interessiert haben. Da hat er uns nicht reingeredet.
Was haben Sie im Zivildienst genau gemacht?
Ich war bei der Arbeiterwohlfahrt in Bielefeld und habe Briefe frankiert. Das war so ungefähr. Also es war eine entsetzlich langweilige Stelle und als ich fertig war mit meinem Zivildienst, wurde diese Stelle auch aufgelöst.
Und dann haben Sie Germanistik, Soziologie und Philosophie studiert, aber abgebrochen. Warum?
Nach dem 8. Semester beschloss ich, freier Schriftsteller zu werden. Und ich sah nicht ein, dass man dafür noch einen Abschluss des Studiums braucht. Bis heute hat mich auch tatsächlich noch niemand danach gefragt, ob ich diesen Magisterabschluss hätte oder nicht. Das ist natürlich sehr riskant und ich habe auch damals schon gut verstanden, dass das für die eigenen Eltern natürlich einer Katastrophe gleichkommt. Und vielleicht geht sowas in 1000 Fällen gut und in allen anderen nicht. Ich würde niemandem eigentlich dazu raten. Der Professor, bei dem ich eigentlich schon für die Magisterprüfung angemeldet war, sagte mir auch damals, er rate mir dringend, irgendwann doch wiederzukommen und das Studium zu Ende zu bringen. Denn sonst würde ich niemals ein Bein an den Grund kriegen. Einige Jahre später traf ich ihn wieder in der Freien Universität Berlin, den Professor Horst Denkler. Und dann nahm er mich beiseite und sagte, wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen darf, Herr Henschel, die einzigen meiner Studenten, aus denen was geworden ist, die haben alle abgebrochen.
Wie haben Sie dann am Anfang, als Sie in die Schriftstellerei wollten, wie haben Sie da Ihr Leben finanziert?
Ich war Hilfsarbeiter und habe LKWs entladen und später in einer Rumpumpeldiskothek in Friesland als Kellner gearbeitet. Das reichte so gerade zum Leben.
Ja, reichte gerade zum Leben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich da wirklich fürs Schreiben richtig was lerne. Nicht nur, um bestimmte Situationen zu beschreiben, wie Sie das in Ihren Büchern machen, sondern ich bekomme da ja auch wirklich was richtig vom was Bodenständiges mit.
Es ist natürlich auch sehr interessant, mal in einer Spedition zu arbeiten oder in einer friesischen Diskothek dort die Subkultur kennenzulernen. Das sind Welten, die mir sonst verschlossen gewesen wären. Für Schriftsteller ist es natürlich von Vorteil, wenn sie etwas mehr von der Welt kennen als ihren eigenen Schreibtisch.
Das war Ihnen je fair? Durch Sie habe ich gelernt, dass es nicht je wer heißt.
Ja, in der Werbung wird das immer falsch ausgesprochen.
Je fair? Können Sie auch Ostfriesisch?
Leider nicht, das haben unsere Eltern uns nicht beigebracht. Aber Jever liegt nicht in Ostfriesland, das muss ich betonen, sondern in Friesland. Das ist ein gravierender Unterschied.
Ich bitte um Nachsicht. Dann haben Sie ja die ersten Veröffentlichungen hingekriegt. Wissen Sie noch, was das erste richtige Honorar war?
Das war sehr bescheiden. Das war 1988 ein Text für das Oldenburger Stadtmagazin Die Abolo, das es immer noch gibt. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren es 10 Pfennig pro Zeile und 20, wenn man es selber eintippte.
Ja, und wie viel waren das denn?
Ich leide ja an Dyskalkulie, wie gesagt. Ich kann mir Zahlen nicht merken.
Was haben Sie mit dem Geld gemacht?
Das floss natürlich in den kargen Haushalt ein. Bei uns war Schmalhans Küchenmeister.
So nach und nach, darüber sprechen wir natürlich noch ausführlicher, haben Sie dann in den Beruf reingefunden. Sie beschreiben unglaublich toll, wie Sie damals wirklich auch im Alltäglichen geknapst haben mit allem drumherum, die Rasierklingen bis zum Gehtnichtmehr ausgenutzt haben. Machen Sie sowas heute noch?
Also ich bin nicht verschwenderisch, aber zum Glück ist es nicht mehr ganz so eng wie damals.
Aber wo gibt es das, wo Ihre Frau oder Ihre Kinder heute sagen würden, also die sagt zu Ihnen Gerhard wahrscheinlich oder wie auch immer, oder die Kinder sagen, Papa, sag mal, So geizig musst du nicht sein.
Das werde ich dann vielleicht später in einem Familienroman enthüllen.
Oder die Söhne und Töchter schreiben dann den Familienroman und machen heute schon Notizen.
Ja, wer weiß, warten wir es ab.
Wo waren für Sie eigentlich damals die Grenzen? Also wir reden jetzt über die Zeit Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wo Sie versucht haben, als Schriftsteller Fuß zu fassen. Wo waren die Grenzen so beim Antichambrieren bei Verlagen oder Redaktionen, damit Sie da Ihre Produkte loswerden konnten?
Anfangs hatte ich immer wieder mal Buchmanuskripte unverlangt eingesandt. Hin und wieder wurden sie dann zurückgeschickt mit dem Stempel Annahme verweigert. Und das hat mich irgendwann so frustriert, dass ich dachte, ich melde mich jetzt nicht mehr bei Verlagen, sondern warte einfach darauf, dass Verlage sich bei mir melden. Und das dauerte dann noch bis 1992 und dann war es auf einmal soweit. Und so ist es bis heute geblieben.
Gerd Henschel, der sich in seinen biografischen Bänden Martin Schlosser nennt, haben Sie ja schon eingangs gesagt. Woher der Name?
Der fiel mir irgendwann ein. Das kann ich nicht so ganz genau begründen. Ich fand den ganz passend.
Wieso passend? Schlosser?
Ja, er ist nicht elaborierter als der Name Henschel. Ein guter, durchschnittlicher Name.
Wie würden Sie eigentlich Ihre stilistische Herangehensweise beschreiben, wenn Sie jetzt Ihr eigener Rezensent wären?
Ich bin in die gute Schule Walter Kempowskis gegangen. Er arbeitet ja mit kurzen Textabschnitten in seiner Deutschen Chronik, Tatlöser und Wolf und andere dieser Romane. Er wiederum hat es von Arno Schmidt übernommen, der diese sogenannte Fototechnik in vielen seiner Romane angewandt hat. Und mir hat das immer eingeleuchtet. Also man erinnert sich ja auch nicht wie ein Romancier des 19. Jahrhunderts an sein Leben, sondern in kurzen Aufnahmen oder Takes. Und das habe ich von Kempowski übernommen.
Aber von Arno Schmidt haben Sie auf jeden Fall nicht übernommen, dass ein einziger Satz sich über mehrere Seiten ausdehnen kann. Sie schreiben kurz und knappe Sätze.
Von Arno Schmidt kann man im Grunde wirklich nur wenig übernehmen, sonst würde man ein Plagiat schreiben.
Was fasziniert Sie so an Walter Kempowski?
Erst einmal der ganz profunde Humor, der diese Romane durchdringt. Es sind keine Witzbücher, aber man hat durchaus immer wieder was zu lachen. Und das ist eine grundsätzliche humoristische Welteinstellung, die aus Kempowskis Roman spricht. Und man erfährt darin sehr viel über den Alltag in der Vergangenheit. Also nicht so sehr viel über die großen Staatsereignisse, sondern man kann sich ein hervorragend genaues Bild davon machen, wie früher so eine bürgerliche Familie gelebt hat.
Also Kempowski, der ja 1929 geboren wurde, gestorben ist er 2007, hat ja jetzt auch über eine historisch unglaublich interessante Zeit geschrieben. Also er hat als Kind, als Jugendlicher den Nationalsozialismus noch erlitten, hat dann kurz nach dem Krieg in der DDR jahrelang in Haft gesessen, ist dann in den Westen gegangen. Ja, ist das dann nicht eine unglaublich große Herausforderung, wenn Sie sich da so in seine Fußstapfen mit einer doch relativ langweiligen politischen Zeit dann, die Sie beschreiben?
Natürlich, das ist mir ganz klar, dass ich mich mit dieser Biografie nicht messen kann. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich das nicht muss. Kempowski wäre es sicher auch lieber gewesen, er hätte ein ruhigeres Leben führen können in diesen schweren Jahren für ihn. Aber warum soll man nicht auch über einen weniger spektakulären Alltag schreiben?
Wie politisch ist das, was Sie da beschreiben? Also um 68er gewesen zu sein, sind Sie ein bisschen zu jung. Aber nochmal, wie politisch, wenn Sie da heute auch nochmal als Leser reingucken, ist das?
Martin Schlosser interessiert sich durchaus für Politik und gibt auch immer wieder seinen Senf dazu, ohne zu bedenken, dass vielleicht dann 30 Jahre später Romanleser davon Kenntnis nehmen und ihn für vielleicht zurückgeblieben oder versponnen halten. Daran darf ich natürlich beim Schreiben nicht denken. Ich möchte ihn ja ganz unverstellt sich so äußern lassen, wie ich es wahrscheinlich damals auch getan hätte oder habe.
Im letzten Band, Erfolgsroman, der in diesem Jahr erschienen ist, beschreiben Sie aber auch schon Nazis, junge Nazis, regelrechte Nazi-Banden in der alten DDR.
Ja, es strömte viel von diesem Volk in die friesische Diskothek, in der ich arbeitete. Nach dem Mauerfall zogen die dort gern mit nacktem Oberkörper und gehisster Reichskriegsflagge ein. Und das habe ich natürlich auch geschildert in meinen Romanen.
Und wie ist da der Kellner Gerhard Henschel mit denen umgegangen?
Ja, zum Glück war der Wirt immer derjenige, der sich dann einmischte. Dazu war man als Kellner nicht gehalten. Wenn es Prügeleien gab, dann mischte er die Leute auf.
Also Sie mussten nicht zu lang.
Zum Glück nicht, nein.
Könnten Sie das? Können Sie sich das vorstellen?
Ich würde es wirklich ungern tun.
Aber Sie könnten es tun.
Naja, ich bin doch Kriegsdienstverweigerer, wissen Sie.
Also staatlich geprüfter Pazifist.
Genau.
Sie haben beschrieben, wie sich das Buch, ein Buch aus dem anderen, entwickelt hat und immer fortpflanzend weiteres gebärt hat, um mal Shakespeare zu zitieren. Die Collage-Technik, die Sie anwenden, stand die von Anfang an fest oder hat die sich auch erst beim Schreiben entwickelt?
Als ich den Kindheitsroman schrieb, war mir das schon klar, dass es in dieser Art geschrieben werden sollte. Die finde ich eben auch sehr passend. Man hat ja kleine Erinnerungsfetzen aus früher Kindheit und die lassen sich natürlich nicht zu einem großen Erzählstrang zusammenbinden. Es sind dann eben diese einzelnen Schnappschüsse.
Gibt es ja auch Tagebuchhilfen von Ihnen, weil Sie schon jung Tagebuch möglicherweise
geschrieben haben? Hin und wieder habe ich auch Tagebuch geführt, aber nicht immer. Aber ich habe immer sehr viele Briefe geschrieben und viele der Briefe, die ich selbst verschickt habe, haben sich auch erhalten. Und die sind natürlich eine sehr gute Gedächtnisstütze.
Walter Kempkowski hat über sein Leben insgesamt nur 9 Bände geschafft. Wann war Ihnen klar, dass Sie ihn überrunden würden?
Naja, überrunden, ich denke nicht in diesen Rekorddimensionen. Das wäre ja geradezu närrisch.
Sind Sie so bescheiden?
Das wäre nun auch wieder unbescheiden zu behaupten, dass ich so bescheiden wäre. Aber es sind Dinge, über die denke ich wirklich nicht allzu viel nach.
Sie müssen aber natürlich nachdenken, ganz gründlich über all die Quellen, die Sie da haben. Einige haben Sie schon erwähnt. Kann ich mir da jetzt so einen ganzen Kellerraum vorstellen mit allen möglichen Akten oder wie sieht das genau aus?
Ja, allerdings, das sind so ungefähr 800 zur Zeit und wenn in meiner 800 Aktenordner ungefähr. Und wenn in meiner großen Familie jemand stirbt, dann frage ich, ob ich den schriftlichen Nachlass erben kann, also Postkarten, Briefe, Tagebücher und dergleichen. Und in der Regel ist das auch so. Also das Archiv wächst stetig und das ist eine wunderbare Fundgrube. Aber da die Familie eben auch sehr umfangreich ist, kann ich mich natürlich auch auf mündliche Quellen stützen. Also ich maile und telefoniere viel mit den Verwandten, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und sie helfen mir gern auf die Sprünge und freuen sich dann auf den jeweils neuesten Roman. Und manchmal bei meinen Lesungen sitzen 10, 12 meiner Romanfiguren mit im Publikum. Das ist oft sehr schön.
Ja, und reagieren die dann vielleicht auch manchmal doch ein bisschen kritisch und rufen sie an und sagen mal, Gerd, also was du da geschrieben hast über mich, das geht aber überhaupt nicht.
Die Tante, die in den Roman Tante Dagmar heißt, hatte einmal eine scharfe Kritik angebracht, als ich das Mittagessen beim Italiener beim 80. Geburtstag der Großmutter in Jever beschrieb. Denn sie sagte, die Gerichte, die ich da aufgeführt hätte, das wäre alles vollkommener Unsinn. Sie wusste noch ganz genau, welche das waren. Es waren nämlich 3 ausgesucht worden, damit die Köche nicht so viel Arbeit haben. Und die konnte sie mir runterrasseln. Und das habe ich dann natürlich in den Roman übernommen. Ich habe zum Glück Romanfiguren, die mitarbeiten. Also ein großes Privileg, das nicht viele andere Schriftsteller auf der Welt genießen.
Und die bekommen vor der Veröffentlichung die Texte zu lesen?
Ich maile vielen Leuten diese Passagen dann zu, in denen sie vorkommen. Also nicht nur Verwandten, sondern ja auch anderen. Und freue mich natürlich über Kritik und freue mich, wenn die Dialoge verbessert werden oder kleine Fehler ausgemerzt werden. Das ist ganz wunderbar.
Und das verhindert dann auch etwaige Persönlichkeitsklagen und Gegendarstellungsbegehren.
Ja, das ist natürlich eine gute Methode. Aber ich komme ja mit meinen Romanfiguren gut aus und ich haue auch niemanden in die Pfanne.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, Gerhard Henschel, Schriftsteller und ein Zungenbrecher. Sagen Sie doch mal bitte einen ganz, ganz heftigen Zungenbrecher.
Einen sehr hübschen französischen kann ich aufsagen, der bedeutet auf Deutsch, in deinem Zelt erwartet dich deine Tante. Und auf Französisch, so gut wie ich das wiedergeben kann, lautet er dans, tatant, tatant, tatant.
Und noch einen richtig auf Deutsch?
Ich kann die Deutschen nicht so gut auswendig wie einige andere, beispielsweise einen norwegischen. Der erwachsene Boxer wäscht seine Hose, lautet auf Norwegisch ungefähr voksen Boxer vasker Boxer.
Welche Sprachen sprechen Sie?
Ich spreche kein Norwegisch, ich imitiere das jetzt nur.
Warum lieben Sie Zungenbrecher so?
Diese Frage haben mir schon viele gestellt und ich kann sie leider nicht beantworten. Es ist mir unerklärlich, was eigentlich so komisch ist an Zungenbrechern. Sie machen Freude, ja, so wie ein guter Reim. Aber warum das so ist, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe sie für ein Buch gesammelt, aber ich kann sie schlecht interpretieren.
Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
17, 15 und 13, wenn ich mich nicht verrechne.
Ja, der Rechenschwierige, der Mann mit den Rechenschwierigkeiten. Der, wenn die zuhören, können die das ja noch korrigieren, dann später.
Jetzt ja, das ändert sich ja auch fortlaufend.
Die werden älter, ne?
Ja, ja.
Genau, wie Sie. Ne? Kommen auch weitere Bände. Aber Gerd, als die Kinder kleiner waren, haben Sie denen Sprache auch mit Hilfe von solchen Zungenbrechereien vermittelt?
Ich habe immer viel vorgelesen und darunter waren natürlich auch Zungenbrecher, klar.
Wo leben Sie genau?
In der Lüneburger Heide.
Wo?
Der Ort nennt sich Kleinbünsdorf, aber das kennt natürlich außerhalb von Kleinbünsdorf kein Mensch.
Wie viele Einwohner?
Weiß ich gar nicht. Ich verweise wieder auf meine Rechenschwäche.
Gut, aber Sie wissen noch, wo es liegt. Das ist das Entscheidende. Erzählen Sie mal, wie leben Sie da?
Das ist ein Haus, das vor allen Dingen genug Platz bietet. Also dieses Archiv, wie gesagt, ist sehr umfangreich. Ich bin auch einige Male damit umgezogen und letztes Mal brauchte ich schon mehr als 2 7,5 Tonner. Und das ist dann doch recht beschwerlich.
Weil Sie nicht nur Ihre Familienakten zu transportieren haben, sondern Sie sind auch seit wann von Kindesbeinen an schon ein Büchernarr?
Ja, die Bibliothek ist natürlich auch sehr umfangreich. Ich habe Bücher immer geliebt von Anfang an, solange ich zurückdenken kann. Mir ist auch klar, wenn ich meine Bücherregale anschaue, das ist doch sehr 20th Century. Ich glaube nicht, dass das in 100 Jahren noch so sein wird, dass Menschen sich mit derartigen Büchermassen beschweren. Aber es gibt ja auch nicht einfach alles im Internet, was in Büchern steht. Zumindest heute noch nicht. Und ich bin auf meine Bibliothek auch angewiesen.
Wie viel sind das?
Da müsste ich mal nachzählen, aber da fragen Sie mich wieder zu viel. Fragen Sie mich bitte nicht mehr nach Zahlen.
Ihre Frau könnte dann doch vielleicht zählen. Ist die das, die in ihrer Familie mit den Zahlen umgehen kann?
Ja, ich kann es jedenfalls nicht.
Sie waren in den 90er Jahren, um jetzt mal einen kleinen Bruch zu machen, Redakteur bei der Satirezeitschrift Titanic. Aber nur für 2 Jahre. Warum nur so kurz?
Ich hatte in der Zeit auch Bücher geschrieben und es war einfach zu viel auf einmal und ich wünschte mir mehr Zeit für die Bücher, die ich vorhatte zu schreiben. Das war eine sehr schöne und lustige Zeit. Ich komme jetzt hoffentlich auch bald dazu, die zu schildern in meinen Romanen und ich arbeite immer noch gelegentlich als freier Autor für Titanic.
Ist Satire für Sie wichtig?
Naja, sagen wir es mal ganz schlicht, ich lache gern. Und Satire ist eines der Mittel.
Aber nicht jeder kann über das, was Sie über ihn schreiben, so lachen.
Ja, natürlich nicht. Das ist ja selbstverständlich.
Also überhaupt nicht konnte lachen, was Sie geschrieben haben über den damaligen Bild-Chefredakteur.
Ja, aber ich kann auch nicht über alles lachen, was über mich geschrieben wird. So ist das nun mal.
Was haben Sie über den damaligen Bild-Chefredakteur geschrieben?
Naja, das war ein Text, der in der Taz erschien und zu einem Prozess führte. Ich kann meinen Text schlecht wiedergeben, da er vom Landgericht Berlin tatsächlich verboten wurde, wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Aber das Schmerzensgeld, das Kai Diekmann haben wollte, wurde ihm vom Gericht andererseits verwehrt, weil er selbst als Bild-Chefredakteur in das Persönlichkeitsrecht anderer Leute eingreift. Also er erhielt keinen Pfennig.
Es ging soweit, so viel darf ich ja vielleicht wenigstens sagen, um das Glied, um das Geschlechtsteil des Chefredakteurs, wo Sie heftig etwas zusammenfantasiert haben.
Ja, ich hatte das aber nicht aus reinem Schabernack getan, sondern das bezog sich auf eine Bildschlagzeile, in der eine Frau angegriffen wurde, die eine Fehlgeburt erlitten hatte, angeblich weil ihr Mann fremdgegangen war. Und die Bild-Zeitung veröffentlichte ein Bild dieser Frau, wie sie weint, und garnierte das mit der Schlagzeile Sexschock. Baby verloren, wird sie je wieder glücklich oder so ähnlich. Und das nahm ich zum Anlass, die Satire zu schreiben, in der es eben um Kai Diekmanns Gemächt ging.
Haben Sie Kai Diekmann jemals dann selber mal getroffen?
Na, wieso sollte ich?
Ja, könnte doch ein Trinken gehen.
Um Himmels Willen. Nein, es gibt Leute, denen gibt man einfach nicht die Hand.
Wenn Sie heute mal so fern sind, die Diekmann-Geschichte liegt ja nun schon Jahre zurück. Sie ja auch als ein Satiriker. Wenn Sie heute fernsehen, was sehen Sie da an Satire?
Nicht viel, nicht viel. Ich lebe ja auch als Autor immer wieder mal ganz gern in der Vergangenheit und ich stelle zurzeit für den Verlag Hoffmann und Campe ein Lesebuch mit komischen Texten aus den 50er Jahren zusammen und damit befasse ich mich jetzt am meisten und in letzter Zeit schaue ich doch mehr Netflix als Fernsehen.
Wer kommt in dem Band vor? Komische Texte aus den 50ern?
Ich bin noch am Suchen. Es ist ein Vierzeiler von Heinz Erhardt drin, so viel kann ich schon sagen. Ich habe noch nicht so lange daran gearbeitet, sondern sammle jetzt erst also beispielsweise Chansons von Georg Kreisler, aber auch Hochkomik von Arno Schmidt, Texte von Friedrich Thorberg und anderen. Also ich schöpfe jetzt erst einmal aus dem Vollen.
Und wie geht der Vierzeiler von Heinz Erhardt?
Wenn die Opern dich umbrausen mit Getön, dann genieße auch die Pausen, sie sind schön.
Gerhard Henschel, den ein Kritiker mal bezeichnet hat als begnadeten Erinnerungsautor in der Nachfolge Marcel Prousts. Sie haben ja schon zu erkennen gegeben, dass Sie eher versuchen, weniger eitel zu sein. Aber was sagen Sie zu einem solchen Zitat? Was empfinden Sie, wenn Sie sowas über sich selber lesen?
Das ist natürlich ein großer Vergleich. Ich selbst muss allerdings zugeben, dass ich an Proust gescheitert bin. Ich habe es nie geschafft, das zu lesen. Es ist mir zu fremd.
Haben Sie denn so andere autobiografische Großprojekte, jetzt mit Ausnahme natürlich von Walter Kempowski? Also es gibt ja den berühmten Norweger Karl-Ove Knausgård, der hat 6 Bände zustande gebracht. Haben Sie die bis zu Ende gelesen?
Nein, das auch nicht. Aber wer mir da zum Beispiel in den Sinn kommt, ist der Autor Jörg W. Gronius. Der hat einen wunderschönen Kindheitsroman geschrieben, ein Stück Malheur, den er auch fortgesetzt hat mit dem Band Der Junior. Und dann folgen noch 2 weitere Bände, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist außerordentlich ergreifend und zugleich urkomisch. Und es gibt natürlich noch viele andere Autoren, die sich an Kindheits- und Jugendromanen versucht haben. Beispielsweise Rocco Schamoni mit Dorfpunks, auch ein sehr schönes Buch. Also zumindest eines, das mir sehr gut liegt.
Wenn wir jetzt an diese autobiografischen Großprojekte denken, warum haben die solche Erfolge? Also Marcel Proust ist ja der Name im Grunde eins mit auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Um das erklären zu können, müsste ich vielleicht ein Literaturwissenschaftler oder Soziologe sein. Das weiß ich auch nicht.
Was ist der Stil, der Gerhard Henschel dazu bringen würde, von einem Autor auch mehrere tausend Seiten zu lesen? Wie muss der Stil beschaffen sein?
Ganz haarklein kann ich das auch nicht erklären, aber von ganz großem Vorteil ist es natürlich, wenn der Autor, den ich lese, Humor hat.
Was ist Humor?
Naja, ein Buch, das mich dann doch immer wieder mal zum Lachen bringt. Ich habe mich einmal zu der Behauptung verstiegen, dass der größte Schriftsteller aller Zeiten der Humorist P.G. Woodhouse sei. Also seine Romane, zumindest die aus seinen besten Jahren, die funkeln geradezu vor Humor, ohne dass es jetzt welche sind, wo man sich auf die Schenkel schlägt. So ist es auch nicht. Es ist ein sehr graziöser Humor, den P.G. Woodhouse pflegt. Vielleicht ist er tatsächlich der größte Schriftsteller aller Zeiten.
Wenn Sie jetzt Ihre eigene Biografie verdichten, da ist immer natürlich auch süffisanter Humor zwischendurch angesagt. Verarbeiten Sie damit auch Ihr Leben?
Das wird wahrscheinlich so sein, aber ich bin nicht im Besitz psychoanalytischer Theorien zu diesem Thema.
Sind Sie damit für Sie persönlich irgendwie weitergekommen? Hat es vielleicht so Phasen in Ihrem Leben gegeben, wo Sie später überlegt haben, ja, es waren problematische Phasen, da hätte ich vielleicht mich anders verhalten sollen und so. Und das Schreiben hilft jetzt, das zu überwinden?
Ich habe durchaus den Frieden mit meiner Vergangenheit gemacht und habe auch keinen Strauß mit meinen Eltern nachträglich auszufechten. Solche Dinge sollte man ja doch wohl spätestens mit 40 Jahren hinter sich haben. Das mag sein, dass da therapeutische Effekte mit erzielt werden, aber damit kenne ich mich einfach nicht so gut aus.
Aber mit Ihrem Vater kennen Sie sich ja gut aus. Und ja. Ihren Vater, wenn ich den so beschrieben sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem würde ich eher weniger ein Bier trinken gehen wollen. Der kommt aus meiner Sicht nicht so besonders sympathisch.
Ja, ich habe mit meinem Vater so manches Bier getrunken. Natürlich schimpft Martin Schlosser auch viel über seinen Vater und der Vater schimpft viel über Martin Schlosser. Aber erfreulicherweise habe ich auch festgestellt, dass es Leser gibt, die regelrechte Fans dieses Vaters von Martin Schlosser sind und mir mitgeteilt haben, dass sie sich immer freuen, wenn der wieder auftritt.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie als Jugendlicher möglicherweise dann doch Probleme mit ihm hatten. Ist das auch so eine späte Versöhnung mit ihm?
Da fragen Sie mich auch zu viel. Alles, was man dazu sagen kann, würde unweigerlich kitschig klingen. Und das erspare ich uns lieber.
Kitsch mögen Sie nicht?
Nein.
Was mögen Sie denn überhaupt? Also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, Sie hören Musik, Sie müssen mal so wirklich richtig entspannen.
Ja, ich werde oft kritisiert für den Musikgeschmack von Martin Schlosser. Der Punk hat ihn ja niemals erreicht und er ist von Anfang an ein Fan von Bob Dylan und Leonard Cohen oder dann auch Nick Cave und später kommt Tom Waits dazu.
Und klassische Musik wollen wir nicht vergessen.
Klassische Musik noch aus der Renaissance oder aus dem Frühbarock und solche Dinge. Und da kommen eigentlich die zweitmeisten Proteste von Lesern, die mir im Grunde freundlich gesinnt sind. Und am allermeisten Proteste gab es immer über die manchen quälend lang erscheinenden Fußballpassagen im Kindheitsroman und im Jugendroman. Vielleicht habe ich das auch wirklich etwas übertrieben. Das höre ich immer wieder, dass diese Seiten überblättert werden. Auch das ist ja erlaubt.
Machen Sie denn selber noch Musik?
Nein, nein. Also ich singe vielleicht in der Badewanne.
Aber Sie hatten ja Versuche in klassischer Musik.
Ja, ich hatte Klavierunterricht, aber daraus ist nichts geworden.
Geht Ihnen manchmal auf die Nerven, dass Ihre sonstigen Romane und auch Sachbücher, die Sie alle verfasst haben, dass sie so ein bisschen untergehen und hauptsächlich Ihr biografisches Werk bisher in 8 Bänden gewürdigt wird?
Nein, also da hätte ich viel zu tun, wenn ich mir da den Kopf drüber zerbreche. Man ist da wie vor Gericht einfach immer in Gottes Hand und wie die Rheinländer sagen, et kütt wie et kütt.
Aber bei welchem Ihrer Werke könnte Sie am meisten schmerzen, wenn Sie mal einen Moment jetzt nicht der Rheinländer sind, sondern der Friese, der da so ein bisschen kritischer raufguckt? Also auf welches Ihrer sonstigen Werke sind Sie besonders stolz?
Stolz ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ich könnte eines meiner Bücher nennen, das tatsächlich nur eine einzige Rezension hinter dem Ofen hervorgelockt hat. Das war die Springer-Bibel. Ich habe einmal die Geschichte des Verlagshauses Springer in biblischer Form erzählt, nachdem die Bild-Zeitung mehrere Bibeleditionen herausgebracht hatte. Die Bild-Volksbibel, die Bild-Goldbibel und dann noch die Bild-Benedikt-Bibel. Da dachte ich, jetzt schreibe ich auch mal eine Bibel und eben die Springer-Bibel und erzähle darin die Geschichte dieses Verlagshauses in Altem und Neuem Testament. Und es beginnt mit dem ersten Buch Axel, dann kommt das zweite Buch Axel, das dritte, vierte und fünfte Buch Axel. Und das ist mit reichlich Fußnoten und Quellen versehen. Und ich habe die größten Schurkereien des Springer-Konzerns darin gewürdigt. Und das Buch ist tatsächlich untergegangen. Das ist etwas schade.
Würde es Sie nicht reizen, jetzt mal auch etwas ähnlich Politisches über unsere heutigen Zeiten zu schreiben?
Zurzeit schreibe ich 4 Bücher gleichzeitig und mehr auf einmal geht wirklich nicht.
Und so was Politisches kommt da drin nicht vor? Auch nicht vielleicht Sexismus, Verhältnis zu Frauen?
Das wird sicher auch wieder mal der Fall sein, aber im Moment bin ich ausgelastet.
Wir freuen uns darauf. Zu Gast heute Gerhard Henschel, der Schriftsteller, dessen Bücher über sein Leben im Hoffmann und Campe Verlag erschienen sind. Nachhören können Sie unser Gespräch natürlich unter deutschlandfunkkultur.de. Klaus Pokatzki sagt Danke und Tschüss.